Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Friedliche Revolution und Wende. Auf die Zeit vor 30 Jahren gucken wir ja in dieser Woche. Und heute mit Christine Bergmann. Schön, dass Sie hier sind, Frau Bergmann. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, schönen guten Morgen Ihnen auch.
Herbst 89 waren Sie heimlich der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei der DDR beigetreten. Und wenige Monate später, da ergab es sich, dass Sie vormittags noch in der Arzneimittelsicherheit tätig waren und nachmittags waren Sie dann plötzlich Vorsteherin, also was wie Präsidentin der Berliner Stadtverordnetenversammlung. Man hat Sie eine halbe Stunde lang überredet, habe ich gelesen. Warum haben Sie sich denn auf das Wagnis eingelassen?
Ja, also heimlich war gar nicht mein Beitritt bei der SDP. Ich war froh, dass ich sie gefunden hatte, als ich gehört habe, dass die gegründet wurde. Dachte ich, das ist doch deine Partei, da musst du doch jetzt so irgendwo rein, da muss ich doch was ändern und muss ich auch richtig ändern, nicht nur ein bisschen. Dann ging es darum, wieder Kandidaten zu finden, die sich für die Stadtverordnetenversammlung bereit erklären. Und ich dachte, naja, gut, das ist jetzt kein Fulltime-Job. Ich wollte eigentlich nicht aus meinem Beruf raus, aber das machst du, du überredest immer die anderen, musste selber mitmachen. Habe also kandidiert, habe meinen Wahlkreis gewonnen, da war ich immer ganz stolz. Direkt gewonnen hat man immer nicht viel im Ostteil der Stadt, Hellersdorf, Kaulsdorf da. Und dann war ich in der ersten Fraktionssitzung, die wir da hatten. Und dann hatten wir einen Oberbürgermeisterkandidaten, Tino Schwerzina, aber hatten noch niemanden für die Stadtverordnetenversammlung. Und da wurde so rumgeguckt. Es war wirklich so. Ja, wer macht denn nur? Und irgendwo fiel der Blick auf mich und ich habe mich dann standhaft, wie gesagt, eine halbe Stunde gewehrt, weil ich dachte, du willst mitmachen, aber sie ist schon im Beruf an den Nagel hängen und keiner wusste ja, wie das alles weitergeht. Es war schon alles offen. Und dann dachte ich, na gut, ja klar, wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt haben wir die Alten haben wir weg. Und jetzt können wir doch nicht sagen, das, was jetzt kommt, das können wir nicht. Also habe ich es halt gemacht, ja.
Wer A sagt, muss auch B sagen, glaube ich, ein gutes Motto für meinen Gast, für Christine Bergmann. Ab diesem Moment war Christine Bergmann eben Politikerin. Über Mut, über Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen sprechen wir hier.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Bis Oktober 89 war Christine Bergmann nie in einer Partei gewesen und dann 8 Monate später als SDP-Mitglied eben Präsidentin des Ostberliner Stadtparlaments. Beschreiben Sie mal das Grundgefühl, was Sie da hatten. War das Euphorie oder auch mal Überforderung?
Es war, von beiden war es natürlich was, aber die Euphorie hat schon überwogen. Also die Euphorie darüber, dass wir endlich demokratische Verhältnisse bekamen, die wir natürlich jetzt auch noch gestalten mussten. Wie kommt man aus einer Diktatur in eine Demokratie? Alle Alten waren ja auch noch da, hatten wir ja auch in den Parlamenten sitzen. Aber das Gefühl, jetzt nicht mehr in der Ecke zu sitzen und immer nur zu meckern, und das entsprach eigentlich überhaupt nicht meinem Naturell. Ich beteilige mich dann schon lieber. Also jetzt was selber machen zu können, das war schon irgendwo auch sehr gut.
Diese 2 Berliner Parlamente, also der Senat im Westen und die Stadtverordnetenversammlung im Osten, die hat es ja nicht lange gegeben, bis Dezember eigentlich nur. Und in dieser Zeit musste, da hatte man an und für sich genug mit zu tun, die Einheit vorbereiten, aber da haben sich die Ostberliner noch eine Verfassung gegeben.
Ja. Das war die Euphorie. Es gab ja den Verfassungsentwurf vom runden Tisch bei der Volkskammer. Der ist leider nie wirklich groß diskutiert worden und war nicht mehr für die Einheit Deutschlands dann die Grundlage. Und wir in Berlin, wir haben gesagt, nein, wir kommen nicht mit leeren Händen, wir Ostberlinerinnen und Berliner, wir kommen nicht mit leeren Händen in die Vereinigte Stadt, in die Demokratie. Wir wollen jetzt mit unserer eigenen Verfassung kommen. Und wir haben uns tatsächlich die Verfassung gegeben. Wir hätten das gar nicht gedurft. Wir waren ja gar kein Land. Also vom ganz Verfassungsrechtlichen war das alles völlig nebendran. Aber es hat uns überhaupt nicht gestört. Wir haben immer gesagt, das ist jetzt revolutionäres Recht. Wir machen das jetzt einfach und haben uns dann wirklich durchgesetzt. Und später wurde dann in dem Ausschuss Einheit der Stadt vereinbart, dass man eine gemeinsame Verfassung aus den beiden Berliner Verfassungen dann zur Volksabstimmung stellt. Das war dann 2 Jahre später. Und immer noch, wenn ich mal in die Verfassung reingucke, finde ich so ein paar Artikel, die kommen aus unserer alten Verfassung, nämlich zum Beispiel Gleichstellungsartikel und das Recht auf Arbeit haben wir reingenommen. Also es war uns sehr wichtig. Ja. Also irgendwo war das, es war gut für uns. Es war für unser Selbstwertgefühl gut.
Ich habe das Gefühl, dass das auch sehr Ihrem Charakter entspricht. Also dieser Satz, den Sie auch eben gesagt haben, mit dem nicht mit leeren Händen kommen, sondern ich habe was zu bieten. Sie haben eine Autobiografie vor ein paar Jahren geschrieben, von 0 auf 100. Und da erwähnen Sie eine Anekdote aus Ihrem Arbeitsleben, die auch in so eine Richtung geht, finde ich. Da haben Sie erzählt, dass Sie im März 1990 eine internationale Tagung besucht haben, internationale Tagung der Arzneimittelsicherheit. Das war ja Ihr Arbeitsfeld. Sie waren Pharmazeutin. Und diese Tagung fand in der Schweiz statt. Und Sie waren wahrscheinlich die einzige Ostfachfrau.
Ja, sowas hatten die noch nie gesehen dort. Ja,
gut. Und Sie hatten das Gefühl, da schreiben Sie da, ich kann mithalten, ich habe was zu bieten. Diesem Selbstbewusstsein, wie begegnete man dem denn da?
Das war selbstverständlich. Das kommt auch immer darauf an, wie man selber rangeht an die Dinge. Also nicht mit gesenktem Kopf. Ich merkte, worüber wird da diskutiert. Das waren eigentlich Dinge, die waren mir wohl vertraut. Und nach wie vor gab es einige Sachen, da haben wir vielleicht sogar ein bisschen die Nase vorn. Also im Vergleich auch zu unserem Frasi-Schwester-Institut in West-Berlin. Ich war natürlich nicht so gut im Englischen. Das ist immer das, was uns anhängt, uns Ostdeutschen. Aber ich dachte, ja, wir können doch hier ganz normal miteinander reden. Und die waren natürlich auch alle sehr interessiert, wie das so war mit der friedlichen Revolution und hatten da eigentlich auch Respekt. Das kam mir auch viel entgegen, muss ich sagen. Es gab wirklich großen Respekt dafür, wie das im Herbst gelaufen war, wie friedlich und wie wir eigentlich alle daran beteiligt waren. Also das war einfach gut. Und das Gefühl hat mir wahrscheinlich dann auch dazu geholfen, zu sagen, na gut, es kommt jetzt ganz was anderes. Aber ja, irgendwie wirst du es schon packen, weil ich immer der Meinung war, dass so, ich war ja auch schon 50, dass so ein Stück Lebenserfahrung und ja auch ein Stück Selbstbewusstsein wichtig ist, auch in der Politik.
Wenn wir nochmal so zurückgucken auf quasi die Momente, die diesen Werdegang dann letztlich oder diese Wendung in Ihrem 50. Lebensjahr da möglich gemacht haben, Oktober, November 89, beschreiben Sie mal die Zeit um den Mauerfall herum, wie Sie den erlebt haben.
Es war, also vor dem 7. Oktober herum war das gespenstisch, war eine ganz komische Atmosphäre in
also
der
7.
Stadt.
Oktober.
7. Oktober war ja der Staatsfeiertag, wo sich die Alten dann nochmal ordentlich haben feiern lassen und am Rande dann eben schon die Zuführung gab, wie wir dann im Fernsehen auch gesehen haben. Aber es war vorher, es war so das Gefühl, hier passiert was. Also irgendwann konnte das, es brannte die Luft, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Institut war das so an der Protokollstrecke. Das war also die Strecke nach Wandlitz, wo die Regierung saß und sich einbunkerte. Und da standen immer die unauffälligen jungen Männer am Straßenrand, wussten mir genau, wo die hingehören. Also es war irgendwo klar, es passiert was. Und es war ja auch die Situation, wo schon wieder die Freunde verschwanden. Man wusste nicht, wenn Freunde verreisen, gehen die jetzt über Ungarn wieder weg. Und das hatten wir ja schon mehrfach erlebt, ne? Vor 61 so, dass man sich von vielen wieder trennen musste. Und wir hatten immer gesagt, nee, wir halten durch.
Also, ja, für Sie gab es den Moment es war, nicht zu gehen?
Also nee, haben wir drüber nachgedacht. Also in der Zeit, dann 89, war es eigentlich so, dass wir mit unseren Kindern geredet haben und gesagt, also keine Rücksicht auf uns, wir halten hier durch, aber ihr macht ihr, was ihr wollt.
Denn die
und,
waren da Mitte 20,
geht weg,
ne?
Die waren, ja, der eine studierte schon und der andere, die waren noch in der Ausbildung. Ja. So war also die Stimmungslage. Und als dann am 7. Oktober wir die Bilder sahen, von den Zuführungen, das war dann der Moment, wo man sagte, jetzt, wenn wir das jetzt nicht packen, wenn wir jetzt nicht irgendwo, mutig ist fast zu viel, es war eigentlich so selbstverständlich und von da an war ich mit meiner Freundin eigentlich fast jeden Abend in der Gethsemane-Kirche und habe mir schon eine lange Altarkerze gekauft und dann marschierten wir dann Richtung Volkskammer und das waren so die Momente und der 9. Oktober, wo in Leipzig so diese große Demonstration war, das war schon der, finde ich, der entscheidende Tag, wo sich entschied, gibt es jetzt Gewalt oder nicht. Also da waren wir, da hatten wir echt Angst, alle miteinander, dachten, was passiert jetzt? Was ich aus Leipzig hörte, klang auch alles gar nicht gut. Und als wir dann hörten in der Gethsemane-Kirche, dass es friedlich abgelaufen, da fielen noch einige Steine uns von der Seele runter. Aber es war ja noch lange nicht ausgestanden. Es war immer noch eine Phase, wo wir dachten, packen wir es oder packen wir es nicht. Aber wir waren uns, also jedenfalls für mich sagen, für viele andere auch, dachte, wenn wir es jetzt nicht packen, wenn ich jetzt nicht schaffe, meinen Kindern eine andere Gesellschaft zu hinterlassen, ja, dann kann ich ja gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Jetzt gibt es die Chance. Ja, und dann war es in Berlin natürlich der 4. November, den wir gerade gefeiert haben. Da habe ich eigentlich dann wirklich meine Angst völlig verloren, weil ich dachte, diese Menschen gehen nicht mehr zurück.
Erinnerungen von Christine Bergmann an die Zeit vor 30 Jahren. Die SPD-Politikerin Christine Bergmann ist 1939 geboren. Frau Bergmann, Ihre bewussten Erinnerungen setzen aber erst mit der Bombardierung Ihrer Heimatstadt Dresden ein. Was erinnern Sie denn da?
Ich erinnere mich, unser Haus war nicht unterkellert, wie wir bei uns in der Küche saßen. Meine Mutter mit 4 kleinen Kindern und eine Tante, waren auch noch 2 kleine Kinder dabei, also 2 Frauen mit 6 kleinen Kindern. Und gegenüber brannte es, daneben brannte es und in den einen Teil unseres Hauses fielen auch 2 Brandbomben. Und wir saßen da, und ich erinnere mich, wie mein älterer Bruder uns immer anschrie und sagte, mach den Mund auf. Der hat in der Schule gelernt, dass das Trommelfell platzt bei Sprengbomben. Aber es waren vor allen Dingen Brandbomben, die wir da erwischten in dieser Zeit. Ja, und dann war das war der erste Angriff. Und dann hatten wir den ersten Angriff überstanden. Und dann war das Haus aber nicht mehr bewohnbar, weil das halb ausgebrannt war. Wir wohnten am Rande der Stadt, also gar nicht mittendrin in dem Inferno. Aber es hat gereicht. Ne? Da sind wir weg. Meine Mutter kam aus Sudetendeutschland und wusste jetzt nicht, wohin mit 4 Kindern. Und wo geht man hin? Nach Hause. Das war natürlich genau die falsche Richtung. Ne? Dann sind sie nach Sudetendeutschland gezogen mit einem Kinderwagen und 4 Kindern. Wir sind nicht weit gekommen.
Also ihr Vater war im Krieg, ja. Ihre Mutter war dann erstmal auf sich alleine angewiesen, sind dann bei Verwandten, glaube ich, untergekrochen irgendwie wieder nach Dresden
zurück. Und dann wieder zurück. Ja, wir waren dann die Ersten, das weiß ich auch noch, die Ersten, die weg mussten, die also nicht ansässig waren dann zu denen. Deutschland war gar nicht weit hinter der Grenze in der Nähe von Tetschen-Bodenbach. Und dann kamen so die ganzen Verwandten, die danach lebten, die dann wirklich alle raus mussten auch. Die kamen dann so vorbei marschiert, bevor sie dann irgendwie weitergezogen sind. Ich kann mich an eine Tante erinnern mit einem, glaube ich, 9 Wochen alten Säugling. Der hat dann, also das sind die Erzählungen, da kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß jedenfalls, es gab keine Milch. Natürlich, die Mutter konnte nicht stillen und die haben dann wirklich mit kaltem Kaffee, mit Ersatzkaffee gefüttert, aber aus dem ist später noch ein guter Langstreckenläufer geworden.
Diese Zeit, also war die eigentlich später auch eine Zeit, über die man gesprochen hat in der Familie?
Doch, natürlich hat man drüber gesprochen, weil sie war ja irgendwo gegenwärtig. Also Dresden hat ja lange gebraucht, bis da wirklich das eine oder andere wieder aufgebaut wurde. Und ich bin ja groß geworden, wirklich mit einer kaputten Innenstadt. Und bin groß geworden mit, ich hatte einen Zwillingsbruder und der Schuldirektor war unser Nachbar und meine Mutter sagte, nehmen Sie die mal schon in die Schule, wir waren ja gar nicht ganz 6, da gab es ein Mittagessen. Also diese Folgen des Krieges, mit denen haben wir natürlich schon einige Jahre noch zu tun gehabt und die waren schon immer sichtbar.
Waren Sie eigentlich eine wissbegierige Schülerin?
Ja, ich war nicht schlecht, also jedenfalls Naturwissenschaften war eigentlich immer meins. Ja.
Konnten Sie sich in der Schule so entwickeln? Hat die Schule Ihnen geboten, was Sie gebraucht haben?
Die Grundschule schon, muss ich sagen. Da waren viel alte Lehrer, zum Teil auch einige, die also aus heutigen Gesichtspunkten pädagogisch wahrscheinlich nicht mehr tragbar gewesen wären. Aber ich habe eigentlich schon in der Grundschule ganz gute Lehrer gehabt. In der Oberschule kriegte ich dann schon die ersten politischen Konflikte. Da wurde es etwas ungemütlicher. Aber Grundschule ging bis zur 8. Klasse. Das war die Notzeit. Ne? 14 in die Schule gekommen, da sitzen wir alle miteinander barfuß. Keiner von uns hatte Schuhe und im Sommer ging man dann eben barfuß. Und wenn meine Mutter hat uns wirklich durchgebracht, mein Vater war viel krank, kam mit einer Tuberkulose aus der Kriegsgefangenschaft, hatte mehrfach Tuberkulose-Rückfälle und war dann immer ein Jahr in der Heilstätte. Meine Mutter war eine Schneiderin und die hat halt die Nächte genäht und für die Nachbarschaft und für ein Brot und dies und jenes und hat uns aber voller Vertrauen auf uns, irgendwie, dass wir das schon alles gut machen, dann eigentlich auch schon sehr selbstständig erzogen. Also das ist immer mein großes Vorbild, meine Mutter.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Sie haben eben ganz so im Nebensatz angesprochen, dass Sie in der Oberschule so ein bisschen politische Schwierigkeiten in der Schule hatten. Da ging es, glaube ich, darum, dass Sie sich nicht vorschreiben lassen wollten, wo Sie Ihre Informationen hernehmen.
Also es war, eigentlich war es, heutzutage würde man sagen, war harmlos. Die Debatten, die man eigentlich normalerweise hat, eben aber in einem System, wo Meinungsbildung nicht vorgesehen war. Also man durfte schon mal diskutieren, aber man musste sich mindestens dann möglichst schnell überzeugen lassen. Und ich habe mich nicht so schnell überzeugen lassen und fand das unerhört. Ich konnte auch den Spiegel lesen und die Meinung, dass ich das nicht entscheiden könnte, was gut für mich ist oder nicht, auch in der politischen Entwicklung, die konnte ich nicht gelten lassen. Also ich halte mich für einigermaßen intelligent, das kann ich schon selber entscheiden. Und da gab es dann, ja, dann kriegte ich westliche Beeinflussung in mein Zeugnis geschrieben
und
von meinen Klassenkameraden.
Was hieß das denn? Was bedeutet das?
Das war schlimm. Also westliche Beeinflussung war schon nicht so ohne. Wenn mein Vater nicht Arbeiter gewesen wäre, hätte es passieren können, dass ich von der Schule geflogen wäre. Aber ich galt als Arbeiterkind, war auch eins. Ja, ich musste dann nach dem Abitur, sollte ich mich erstmal in der Produktion bewähren, hieß das. Dann habe ich gearbeitet, 3 Schichten im Arzneimittelwerk in Dresden, Fließbandarbeit. Also das, was erwünscht wurde, ist dabei nicht eingetreten, aber es war für mich sehr heilsames. Also 1 Jahr lang wirklich mal diese Arbeit zu machen. Also ich habe dann gelernt, was es für ein Privileg ist, studieren zu können.
Wir haben dann noch gar nicht auf die Kirche gekommen. Die spielte nämlich eigentlich in Ihrem Leben eine große Rolle, auch in dem Jugendleben schon.
Ja, es war schon eine Zeit noch, wo eigentlich alle in der Klasse zum Konfirmandenunterricht gingen. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, ne? In Sachsen. Und davon habe ich nicht mehr viele nachher wieder gesehen in der Kirche, aber es war so. Und ich hatte dann Kontakt zur jungen Gemeinde und dann war es natürlich schon dieser ganz andere Umgang miteinander. Der hat mich schon sehr schnell fasziniert. Dazu kam natürlich schon auch dann der Umgang mit dem Evangelium. Das ist, also war also nicht nur sozusagen die gute Gemeinschaft ansonsten. Ich war dann als Studentin in der Studentengemeinde und dort bin ich wirklich sehr sozialisiert worden.
Sozialisiert und auch politisiert. Also auch
politisiert, ja. Das
da kommt
gehört
das
für mich
Diskutieren zusammen. Und so weiter.
Diskutieren, ja. Auch sich eine eigene Meinung bilden und andere Meinungen akzeptieren können, auch durch eine Sitzung leiten und zu gucken, wie kriegt man jetzt ein vernünftiges Ergebnis hin, einen vernünftigen Kompromiss, ohne dass jemand jetzt verletzt wird dabei. Das war schon meine Sozialisation, die war unheimlich wichtig.
Christine Bergmann, hier zu Gast, ehemalige Bundesfamilienministerin. Bundesfamilienministerin im Kabinett Schröder, das war 98. Aber los ging die politische Karriere für Christine Bergmann als Senatorin für Arbeit und Frauen im dann eben gemeinsamen Berliner Senat ab 91. Und Frau Bergmann, wenn man sich das nochmal überlegt, 91, das war eine Zeit, da schlug die Wende richtig zu. 150.000 Arbeitsplätze sind in Ost-Berlin von 91 bis 93 verloren gegangen. Ja. 150.000 in Ost-Berlin. Was konnten Sie als Arbeitssenatorin denn da machen?
Also muss noch sogar ergänzen, waren 150.000 Industriearbeitsplätze und daneben kamen ja die ganzen Einrichtungen, die abgewickelt wurden, die Akademie der Wissenschaften,
genau.
Hochschulen und so weiter. Und auch in West-Berlin hat es ja gekracht. Ne? Es kam ja relativ schnell.
Die Berlin-Zulage fiel weg.
Die steuerlichen Vorteile fielen weg. Also auch da brach eine Menge zusammen. Ja, was können wir machen? Ich kriegte sozusagen über Nacht 30.000 ABM-Stellen auf den Tisch gepackt und hatte überhaupt keine Verwaltung dafür. Das war nicht vorgesehen und natürlich die Instrumente waren sehr bescheiden, mit denen wir da agieren konnten. Es war irgendwo, wir haben dann eine Struktur geschaffen, so Servicegesellschaften, damit wir schnell umsetzen konnten. Und wie das so ist in der Politik, man hat ein Problem und man kriegt irgendwas angeboten und am nächsten Tag fragen alle, was hast denn du gemacht? Ne?
Ja,
so.
Genau. Wie weit bist
und,
du?
Ja, wie weit bist du denn und was passiert denn jetzt? Also haben wir dann Strukturen geschaffen, dass wir das konnten. Ich hatte auch wirklich sehr gute Mitarbeiter. Das ist eben auch ein Thema, das ging schon allen sehr nahe. Also es waren ja alle irgendwo betroffen.
Wie sind Sie den Leuten begegnet? Sie sind ja auch in die Betriebe reingegangen.
Ja, klar. Die hatten natürlich viel Hoffnung und man nimmt dann immer einen schweren Rucksack mit. Und die hatten immer Hoffnung, dass man noch irgendwo was machen kann. Wir konnten natürlich nicht die Treuhand aussetzen. Ne? Aber wir haben doch eine Menge versucht, auch mit meiner Nachbararbeitsministerin Regine Hildebrand. Wir haben dann gekämpft in dem Bundesrat für unsere Instrumente und wir hatten... Wir haben uns die Freiheiten genommen, die wir so einigermaßen hinbekommen. Ich fuhr allerdings, wenn ich so durch die Stadt fuhr und dann dachte ich, oh, die ABM-Stellen, ne, jetzt ein halbes Jahr, was machen wir denn? Ne? Was machen wir denn, wenn die auslaufen? Wie geht es jetzt weiter? Wir haben Beschäftigungsgesellschaften gebildet, gerade in Adlershof an der Akademie der Wissenschaften. Da haben sich einige dann tatsächlich am Markt auch behauptet. Immer wenn ich später mal wieder eingeladen war zum Jubiläum, dachte ich, oh, sind doch ein paar Dinge dann auch langfristig gelungen. Wir hatten ein Barockorchester, also mit ABM-Stellen. Die habe ich jetzt vor kurzem gehört irgendwo. Also die haben es auch geschafft. Aber für viele war es ein Sprungbrett, aber für alle natürlich nicht. Aber eigentlich kann man das nur machen, wenn man davon ausgeht, sagt jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, der jetzt irgendwo ein Stück weiterkommt und vernünftig, die ABM-Stellen waren damals ganz gut dotiert, die wurden vernünftig bezahlt. Jeder ist jetzt erstmal ein Gewinn.
Sie haben wirklich von Stück,
von Stück zu Stück. Ja, was können wir hier machen, was können wir da machen? Ja. Und ich hatte sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei. Also ich glaube, wir haben, was irgend ging, haben wir halt gemacht in dieser Zeit. Ja.
Sie waren also Arbeit und Frauen. Wie traf es vor allem die Frauen? Ich erinnere mich an diese Aussage von dem Politiker Herrn Biedenkopf aus dem Westen natürlich. Arbeitslosigkeit im Osten liegt an der Erwerbsneigung der Frauen.
Ja. Das war ein Ausspruch, da gingen alle Frauen in die Höhe. Sagte, was ist denn das jetzt? Und ich höre immer noch Regine Hildebrand, die dann sagte, was heißt denn hier Erwerbsneigung? Was heißt denn, früher neigten die Frauen zur Hysterie, heute neigen sie zum Erwerb. Also es war wirklich schon heftig. Also es war unverständlich, weil wir von einer ganz anderen Sozialisation herkamen.
Selbstverständlichkeit. Wie haben Sie denn als Ostfrau Christine Bergmann auf die Westfrauen und deren Situation geblickt?
Ja, wir haben schon Probleme miteinander gehabt. Da meine ich jetzt nicht mich als Person, sondern die Frauen insgesamt. Wir fühlten uns sehr gleichberechtigt, all die, weil wir schon den Vorsprung hatten, dass die Vollzeiterwerbstätigkeit auch der Mütter voll akzeptiert war. Da gab es keine Rabenmütter und da sagte auch die Schwiegermutter nicht, was machst denn du hier? Und es waren natürlich die Rahmenbedingungen so einigermaßen da. Es war allerdings, muss man auch dazu sagen, es war auch die Notwendigkeit. Also mit einem Gehalt konnte auch der Trabi nicht fahren. Also waren schon zwei notwendig und auch die Arbeitskräfte wurden gebraucht. Aber die Frauen haben schon ihre Erwerbsarbeit und ihre Unabhängigkeit, ihre ökonomische Unabhängigkeit schon sehr schätzen gelernt. Und sie wussten, ich werde sowieso immer arbeiten, also haben auch viel in die Ausbildung investiert. Also dieser Vorsprung, der ist bei den Westfrauen dann eigentlich schon gesehen worden. Und die dachten aber, wir sind jetzt ideologisch gut durchfeminisiert. Das war aber nicht so. Wir hatten eigentlich kaum, es gab keine feministischen Debatten in der DDR, ne? Wie gehört zum Thema Meinungsbildung. Es war schon klar, was die Gleichberechtigung, dafür hat der Staat gesorgt und nur ist gut, ja.
So jetzt seid mal ruhig und macht ab.
Ruhig und häusliche Gewalt gab es auch nicht und alle diese Themen, ja, das ist ein Thema. So. Drauf, ja. Und da gab es schon am Anfang viel Missverständnisse. Ich habe die Frauen dann, die von den Westfrauen haben mir auch viel gelernt, gerade wenn es um das Thema häusliche Gewalt ging und die haben auch immer gesagt, passt auf, was passiert, passt auf, was mit euren Arbeitsplätzen passiert und sagen, was soll denn da passieren? Konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, also dass Arbeitsplätze verschwanden, aber dass plötzlich in der Sparkasse, wo eigentlich immer eine Filialleiterin war, plötzlich so ein smarter junger Mann auftauchte. So eine Entwicklung konnten wir uns echt nicht vorstellen. Und die haben immer versucht, das uns irgendwie beizubringen, aber die Erfahrung hat uns da echt gefehlt. Aber ich glaube, wir sind dann ganz gut zusammengewachsen. Und dann das fing ja schon an mit der Sprache, mit der weiblichen Sprache. Ich bin jetzt auch sehr sensibel, 30 Jahre her, aber jetzt zucke ich auch jedes Mal, wenn jemand nicht die weibliche Sprachform verwendet, denke ich, jetzt musst du einschreiten. Ja,
gut. Tun Sie das dann?
Ja, mache ich.
Ja. 98 hatte ich ja eben schon mal erwähnt, erste rot-grüne Bundesregierung und Sie Bundesministerin für Familie und Gedöns.
Ja.
Hat sich Schröder bei Ihnen eigentlich entschuldigt für diese?
Na, so indirekt. Er hat schon mal zugegeben, dass das wahrscheinlich nicht so gut war und so ein flapsischer Ausdruck. Aber es ist eben, es bleibt hängen, ja, es ist einfach. Aber das hat auch was damit schon zu tun, wie dieser Bereich gewertet wurde. Da hat sich ja Gott sei Dank viel geändert. Ja. Das ist Familienpolitik, Frauenpolitik schon gar nicht. Das war, das lief eben so nebenher. Ne? Ja. Das muss man sich nicht groß drum kümmern. Und das heißt natürlich, dass man da schon ziemlich kämpfen muss. Das ist so.
Sie waren, das war Ihnen immer bewusst, Bundesministerin wegen der doppelten Quote Frau und Ost.
Ja.
Das hat Sie nie gestört, oder?
Nee, hat mich nicht gestört, weil ich die Quote nach wie vor und immer für notwendig gehalten habe. Und ich habe mir immer gesagt, ja, wenn ich das jetzt nicht einigermaßen anständig machen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht hier sitzen. Und die Nicht-Quotenmänner, die aber auch Quotenmänner waren, weil sie aus NRW kamen oder aus Bayern oder sonst wo, dachte ich, denen geht auch mal irgendwas nicht ganz so gut. Also warum sollst du dich jetzt hier anders fühlen? Und ich finde es nicht gut, wenn Frauen kaum, sind sie irgendwo, sagen, ich bin aber keine Quotenfrau. Also man muss das eigentlich nicht diffamieren. Und Osten war auch wichtig. Es war einfach wichtig, dass natürlich Ostvertreter, wir haben die Debatten ja jetzt wieder, ja, dass es zu wenig gibt, auch immer noch in dem vereinten Deutschland, mit denen sich die Leute dann identifizieren. Und das war schon am Anfang sehr stark. Das war auch, als sie nach der Belastung gefragt haben, gerade in der Berliner Politik, wo ich schon viel unterwegs war. Ist ja immer prima, weil man da immer alles sieht, was man macht, ne? Und dann doch ich oft angesprochen wurde von Frauen, die dann sagten, oh, ja, machen Sie es nur gut. Und so, also irgendwo so ein Stück Unterstützung kam. Das war natürlich, weil sie diese Ostfrau da gesehen haben. Also was sollte mich das da stören? Ehemalige Jung war ich leider nicht mehr, also die dritte Quote ging nicht.
Jung, Ost und Frau, das ja, konnten sie dann in dem Moment nicht erfüllen.
Nee, das geht eben nicht von mir.
Die ehemalige Bundesministerin Christine Bergmann hier zu Gast. Nachdem sich Christine Bergmann 2002 aus der Politik zurückgezogen hat, hat sie natürlich immer sehr viele verschiedene Ämter bekleidet. Bis heute setzen sie sich gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ein. Das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt, das haben Sie eben auch gerade erwähnt, das hat sich nämlich sehr durch Ihre gesamte politische Arbeit gezogen und es gab auch ein Schlüsselerlebnis eigentlich. Gleich im ersten Senat, die Eröffnung des ersten Frauenhauses in Ost-Berlin.
Ja, das stimmt. Das war für mich immer ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich rückwärts gucke, kann man immer so sehen, wie wichtig das ist, dass man die dicken Bretter eben bohrt. Nicht alles ist in einer Legislaturperiode zu schaffen, aber man muss einfach anfangen und der Nächste muss dann irgendwo weitermachen. Und das Thema häusliche Gewalt gab es in der DDR nicht. Also in einer heilen sozialistischen Gesellschaft prügelt niemand.
Das ist klar.
Und das heißt also, es gab auch keine Hilfen. Es gab keine Beratungseinrichtung. Es gab natürlich kein Frauenhaus. Da wurde eher drüber gelacht. Gut, im Westen wurde da auch gelegentlich gelacht, jedenfalls am Anfang wurde es auch nicht so ganz ernst genommen. So, und dann haben wir aber 1990 in Ost-Berlin das erste Frauenhaus aufgemacht und das war über Nacht voll. Und das war für mich, also, ja, war mir schon klar, dass die Gewalt auch gab, aber dachte, hier muss eigentlich noch sehr viel mehr passieren. Und deswegen war ich an dem Thema eigentlich immer sehr dran und habe mich auch dann sehr relativ schnell, haben wir das Berliner Interventionsprojekt gegründet, wo dann alle zusammensaßen am runden Tisch. Rundentischerfahrung hatte ich ja, die mit dem Thema zusammen zu tun hatten, wo wir auch versucht haben, Männer zu finden, die sich eben aussprechen. Gegen diese Männergewalt ist es ja in den meisten Fällen, es gibt auch Gewalt von Frauen, das wissen wir auch inzwischen, aber es war einfach notwendig, dass das so aus der Schmuddelecke rauskommt, dass kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass das wirklich auch was mit Würde zu tun hat und mit, ja, natürlich mit Gleichstellung. Und dann ging das natürlich weiter. Wir haben dann in der Bundespolitik dann das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung. Ganz wichtig, ja, ganz wichtig. Ja. Kinder als Menschen zu sehen, als eigenständige Persönlichkeiten, mit eigenen Rechten. Und dazu gehört das Recht auf gewaltfreie Erziehung dazu.
Eins wahrscheinlich mit der dicksten Bretter überhaupt, die Sie da so
gebohrt
haben.
Sehr dickes Brett. Das ist ein dickes Brett, aber es ist eben auch eigentlich ein sehr wichtiges, weil dort vieles anfängt, das merken wir ja, auch wenn es jetzt bei dem Thema sexualisierte Gewalt, wir mit Betroffenen sprechen und die erzählen, dass sie keine Unterstützung von der Mutter meinetwegen gekriegt haben und dann oft kommt, dass sie selbst in ihrer Jugend Gewalt erlebt hat, also die intergenerationelle Kette.
Wie das weitergegeben wird. Sie sind dann eben nach Ihrer Amtszeit unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch gewesen. Und da habe ich gelesen, Sie haben alle Briefe von den Betroffenen gelesen, die Sie bekommen haben, weil es Ihnen wichtig war, wirklich zu begreifen und jeden Einzelnen wahrzunehmen.
Ja, 2010, als dann sozusagen das Thema skandalisiert wurde, endlich, dass so ein Tabu gebrochen wurde, endlich drüber geredet wurde, war Odenwaldschule, Canisius Kolleg, also katholische Kirche und Institutionen erst, aber ist ja genau so ein Thema in den Familien noch mehr. Und ich wurde dann die unabhängige Beauftragte, die bin dann gefragt worden, ob ich das mache. Und ich dachte, ja, ich mache das. Es ist mit Sicherheit kein angenehmes Thema, aber mir war klar, jetzt gibt es so viel politischen Druck, jetzt kann man auch was erreichen. Und wir hatten dann eine telefonische Anlaufstelle ins Leben gerufen, hatten viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die an den Telefonen saßen und wollten nur auch nochmal deutlich machen, dass es eine Möglichkeit gibt, hier zu sprechen. Hatten dann eine Kampagne, die uns mit Wenders gemacht hat, Sprechen hilft, die sehr gesehen wurde, Spots und alles Mögliche, was man halt so macht. Und da brach das dann richtig über uns herein. Also innerhalb von gut einem Jahr waren das fast 20.000 Anrufer, Betroffene, die das erste Mal in ihrem Leben drüber geredet hatten. Menschen im Schnitt so kurz unter 50, ne, die das ein Leben lang mit sich rumgeschleppt haben, unter den Folgen zum Teil noch heute leiden. Und ich habe mich nicht ans Telefon gesetzt. Ich bin keine Psychotherapeutin, dachte, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten muss, wenn es jetzt hier ganz schwierig wird. Und habe aber alle Briefe gelesen und alle Mails. Und das war schon erschütternd, weil ich habe immer die Kinder gesehen. Man sieht den Brief und weiß, es ist jetzt eine 50-Jährige, die dir schreibt, oder auch Männer, auch viele Männer. Und man sieht dann immer die Kinder, was denen angetan wurde, wie die gelitten haben. Ihnen wurde nicht geglaubt, sind keine Hilfe bekommen, niemand wollte es eigentlich wissen. Und die eigentlich heute noch Hilfe brauchen, Anerkennung brauchen. Und das aber jetzt, für die das jetzt wichtig ist, sage ich, ich kann jetzt endlich reden. Jetzt hört mir jemand zu, der mir glaubt. Aber es ist schon nicht ganz einfach.
Naja, es ist ja vor allem auch eine Arbeit, wo man immer das Gefühl hat, nehme ich mal an, dass man eigentlich nicht genug machen kann. Und das ist eine Arbeit, die, wo man ja auch selber, ja, auch wahrscheinlich Sie ein bisschen für sich selber sorgen mussten. Konnten Sie denn so eine Arbeit auch bei der Arbeit lassen, also im Amt lassen und nicht mit nach Hause nehmen?
Geht nicht.
Das geht doch gar nicht.
Das geht einfach nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht können es die wirklich besser professionellen Psychotherapeuten besser, aber die holen sich auch Supervision. Also wir haben auch unseren Mitarbeitern das angeboten. Ich habe es für mich nie in Anspruch genommen. Ich bin eben so die Kriegsgeneration, sagen wir, muss man aushalten, so ungefähr. Mhm. Aber ich habe natürlich viel gesprochen auch. Ich hatte eine ganz tolle Pressefrau auch, die auch immer noch in dem Thema drin ist. Also wir haben sehr viel untereinander natürlich gesprochen. Und auch jetzt noch, wenn man so Geschichten hört, wo man sagt, jetzt hast du eigentlich gedacht, du hast schon alles mal gehört, aber hier gibt es ja noch schrecklichere Dinge. Dass man sich dann doch jemanden sucht, mit dem man dann auch mal darüber redet, das ist schon wichtig. Also das habe ich dann schon gemacht. Und ich habe ja, das war ja eigentlich, es war ja so ein Ehrenamt und gedacht war, das ist da so, weiß ich, 150 Stunden, hatte die Ministerin gesagt, am Ende waren es 2 Jahre Fulltime-Ehrenamten. Aber es war gut, aber ich bin schon manchmal mittags nach Hause gegangen und sagte, heute geht es nicht mehr. Heute geht es nicht mehr. Und dann kriegt man auch Geschichten, die so Manuskripte, wirklich, wo eine Betroffene dann schreibt, heute geht es nicht mehr, ich schreibe irgendwann wieder weiter. Und dann kommt die Fortsetzung und manche haben auch nur gemeldet. Also ich will Ihnen gar nicht meine Geschichte erzählen. Jetzt, ich will mich nur melden, damit Sie wissen, ich bin auch betroffen, weil wir gesagt haben, wir sind das Ohr und wir brauchen Ihre Botschaften. Und die dann begriffen hatten, sagten, ja, wir viele müssen jetzt auch irgendwo in Erscheinung treten. Ne? Und das geht eben jetzt weiter in einer anderen Weise in der unabhängigen Kommission, denn das Thema ist ja nicht vorbei. Es passiert dann, wir müssen Kinder sehr viel besser schützen und wir müssen diese Folgen auch anerkennen. Also auch die, das in der Kindheit erlitten haben, brauchen eben nach wie vor noch viel Hilfe. Und da ist noch ein Berg.
Da sind wir wieder bei dem Brett, was wahrscheinlich nie ganz durchgebohrt ist. Ein Thema, was Christine Bergmann auf jeden Fall nach wie vor bewegt. Wir haben ganz viele Stationen Ihres Lebens jetzt schon mal angeschaut. Und auch jetzt noch widmen Sie sich einer sehr komplizierten Aufgabe. Ich weiß, dass Sie gehofft haben, dass wir es gar nicht mehr ansprechen, aber Sie engagieren sich im Moment beim Auswahlverfahren um den SPD-Parteivorsitz. Was geht Ihnen beim Gedanken an Ihre Partei durch den Kopf? Sie sind ja doch eigentlich ein optimistischer Mensch.
Ja, ich bin ein optimistischer Mensch und ich bleibe das auch. Und da hilft mir vielleicht meine Lebenserfahrung oder die Erfahrung von vor 30 Jahren. Also dieses Glück, musste schon so dramatisch sein, so pathetisch, dieses Glück. Jetzt gibt es endlich wieder auch bei uns im Osten eine sozialdemokratische Partei. Das ist doch eigentlich meine Partei, da gehöre ich rein. Und die Partei stellt jetzt den Machtanspruch. Ne? Das war ja das wirklich Neue an der. Es geht jetzt nicht darum, das ein bisschen netter für uns hinzukriegen, sondern es geht jetzt darum, also die Alleinherrschaft der SED jedenfalls zu attackieren und zu sagen, also wir wollen jetzt hier wirklich eine andere Gesellschaft. Und das kann ich nicht vergessen. Das ist einfach so wichtig. Und natürlich, mein politisches Leben war ja immer mit der SPD verbunden. Und natürlich leide ich im Moment. Also kann jetzt gar nicht so tun, als ob ich dieses nicht täte. Es ist eine ausgesprochen schwierige Zeit. Aber ich bin nicht für aufgeben. Ich denke, wir kommen da wieder raus.
Aber eine schwierige Zeit ja auch nicht nur für die SPD.
Es ist auch für andere eine schwierige Zeit. Also das Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Also diese ganzen, ja, diese merkwürdige Stimmungslage eigentlich auch im Osten, wo wir eigentlich gerade im Moment müssten wir eigentlich permanent glücklich sein und sagen, was haben wir denn eigentlich alles geschafft und warum fühlen sich viele so komisch dabei oder sagen sie, Menschen zweiter Klasse, es ist eigentlich gar nicht nötig. Also gut, jeder macht seine Erfahrung, ich auch und ich mit dieser hohen Arbeitslosigkeit, mir muss niemand was erzählen. Und trotzdem sage ich, haben wir alle miteinander doch viel gewonnen.
Ein Aufruf, so würde ich es jetzt mal sagen. Ein Aufruf von Christine Bergmann.
Also nicht resignieren.
Christine Bergmann, danke schön für Ihren Besuch.
Oh, ich danke auch.